Ja, vielen Dank für den Auftakt. Ich möchte jetzt einfach die Zeit auch nutzen, nochmal Gott loben, Jesus loben. Wir haben ja gerade gesungen, wie groß Jesus ist. Dann tun wir das einfach auch einmal noch beten. Herr, ich danke dir, dass du ja, ein großer Erlöser bist, ein wunderbarer Herr, dass du ja, alles getan hast, was für unsere Rettung nötig ist, dass du dich freust, dass wir hier sind, dass du unser Herr bist und wir können nur staunen und dich loben und preisen. Wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Und ja, wir wollen dich bitten, dass wir dich auch so erfahren in unserem Leben, im Alltag, ja, dass du dich auch da so erweist, wie du bist. Und ich danke dir, dass du das tun möchtest und möchte dich bitten, dass du uns da Offenheit gibst und uns segnest. Amen. Ja, letzte Woche haben wir den ersten Teil vom Kolosserbrief. Ich habe in der Woche angeschaut, in der Predigt, ich habe in der Wochenmail geschrieben, falls jemand von euch irgendwie in der Beschäftigung mit dem Kolosserbrief, man konnte ja freiwillig über die Verse meditieren, irgendwas mitbekommen hat, dann gebe ich mal ganz kurz das Mikrofon frei für ein oder zwei Leute. Hat irgendjemand etwas, was er mit uns teilen kann, was ihm im Kolosserbrief vielleicht wichtig geworden ist? Wir sind nicht in der Schule, es ist freiwillig, aber wenn ihr etwas habt, dann möchte ich das gerne nutzen. Dann müssen wir uns wohl noch weiter beschäftigen, ne? Aber das machen wir. Ich bin noch nicht ganz durch mit dem Bibelmeditieren, mit den Versen. Aber ein paar Dinge sind mir schon aufgefallen beim Nachdenken. Treu für die Gemeinde beten, wie man über Gemeinde und andere Leute denkt. Also manches hat mir schon zu denken gegeben in den ersten Versen. Vielleicht kommt es bei euch ja später, vielleicht ist es ja, sind es bei euch ganz andere Verse, das ist vollkommen in Ordnung. Dann gebe ich das Mikrofon mal wieder an Helene zurück, dann brauchen wir das heute nicht. Gut. Bevor wir mit der Predigt starten, möchte ich mit einer Umfrage starten. Dafür braucht ihr euer Handy, wenn ihr eins habt, und müsstet einmal einen Code einscannen. Ihr bekommt hier eine Umfrage gleich angezeigt, hoffe ich. Wie würdet ihr den Charakter Jesus beschreiben, seinen Charakter? Einfach mal ein paar Worte reinschreiben und mitnehmen. Es geht nämlich heute logischerweise, es geht immer um Jesus, aber heute ganz besonders. Und vielleicht könnt ihr ja ein paar Worte da eintragen, was der Charakter Jesu für euch ist, wie man Jesus beschreiben würde. Und wenn ihr was eintippt, sollte hoffentlich auch was da liebevoll, barmherzig, gnädig. Muss ein bisschen näher gucken. Liebe, einfühlsam, Gnade, vollmächtig, treu, geduldig, weise, herzlich, freundlich, vergebend, herrlich, Retter, siegreich, aufopfernd, von Herzen demütig, weitschauend, souverän, gutmütig, gütig, stark. Oh, es wird immer mehr, sieht gut aus. Das werde ich euch dann in die nächste Wochenmail reinschicken, was wir hier gesammelt haben. Das ist, glaube ich, schön. Danke. Ich glaube, als Eindruck mag das reichen. Wenn ihr wollt, dürft ihr auch noch was reinschreiben. Ihr bekommt das ja dann. Ihr habt eine große Meinung von Jesus, eine schöne Meinung von Jesus. Das finde ich toll. Das ist nicht immer so. Werner de Boer, das ist einen der Kommentare zum Kolosserbrief geschrieben hat, der schreibt zu diesem Text, den wir heute betrachten, wenn du das einmal einblendest, das erste Zitat, da schreibt er nämlich, welch kleinen Jesus haben wir oft? Wir reden manchmal vom lieben Heiland so hin, als wäre er fast unseresgleichen und als wäre sein Erlösungswerk nur eben eine kleine Freundlichkeit. Welch kleinen Jesus haben wir oft auf den Bildern, also die man so sieht, vor Augen. Und genau das, was Werner de Boer da schreibt, das ist bei den Kolossern passiert. Die haben angefangen, Jesus klein zu machen. Und zwar deshalb, weil sie andere Dinge größer gemacht haben. Plötzlich tauchten Andringer auf, die wichtiger wurden. Die haben gesagt, Jesus ist gut, aber es gibt doch auch noch Mächte und Gewalten. Die muss man auch berücksichtigen. Und er sagt, man muss bestimmte Dinge tun, damit Gott einen gut findet. Und Jesus war zwar für die Kolosser unwahrscheinlich wichtig, aber er wurde immer weniger lebensbestimmt. Jesus ist immer so ein bisschen nach hinten gerückt. Jesus war zwar unverzichtbar, aber für die Kolosser war es nicht ausreichend. Und manche Kolosser haben gefragt, reicht denn Jesus allein für uns? Und sowas kann man eigentlich nur fragen, wenn Jesus klein geworden ist. Und das ist, wie gesagt, bei ihnen geschehen. Und die wichtigste Botschaft, die verrate ich gleich am Anfang. Wisst ihr, wir haben einen großen Jesus und wir brauchen einen großen Jesus. Und das ist das, was Paulus jetzt in Kolossern vor Augen malt. Man kann das mit Worten, finde ich, fast nicht ausdrücken, aber er macht es auf eine theologischen Dichte, Schönheit und Klarheit, wie man das kaum besser machen kann. Und das lese ich euch jetzt einmal vor aus Kolosser 1, die Verse 15 bis 23. Ihr könnt es hier mitlesen. Da schreibt Paulus, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf. Und er ist der Erste oder Erstgeborene aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann, und alles besteht durch ihn. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn es gefiel Gott, in seiner ganzen Fülle in Christus zu wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und habt eure bösen Gedanken und Taten, trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz, in seinem sterblichen Leibe, hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor Gott hinzustellen. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und für euren Glauben bewahren. Weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Diese Botschaft ist in der ganzen Welt verbreitet worden und ich, Paulus, wurde von Gott berufen, sie zu verkünden. Man nennt diesen Text manchmal auch den Christus-Hymnus, weil manche meinten, die ersten Christen haben das gesungen als christliches Bekenntnis, um das nicht zu vergessen. Und wenn man über eine Christologie spricht, über die Lehre von Jesus, kommt man an diesem Text eigentlich nicht vorbei. Und darum schauen wir uns den heute an und der kommt ja im Kolosserbrief sowieso als nächstes. Also von da passt das ganz gut. Wir werden uns drei Gedanken anschauen. Der erste heißt, in Christus geschaffen, die Verse 15 bis 17. Und nochmal mit gewaltigen Worten beschreibt Paulus die Größe von Jesus. Er spricht davon als erstes, wenn du einmal weiterklickst, er sagt, Jesus ist das Ebenbild Gottes. Im Griechischen steht das Wort Eikon, das bedeutet eben genaues Abbild, Manifestation. Das bedeutet, Jesus ist die präzise Wiedergabe des Originals. Oder wie Jesus dann später sagt, als Philippus ihn fragt, zeig mir den Vater, sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also Jesus repräsentiert Gott für die Welt. In Jesus können du und ich Gott mitten ins Herz schauen. Wir können gucken, wie Gott ist. Und in Jesus begegnen wir Gott selbst. Und man kann eigentlich nicht sagen, wir haben einen kleinen Jesus, sondern ich habe heute so einen Refrain, der sich durch die Predigt zieht. Man kann eigentlich immer nur sagen, so groß ist Jesus, unser Herr. In ihm siehst du Gott. Paulus, dem reicht das nicht. Er fügt noch viele Dinge hinzu. Er spricht als zweites, wenn du weiterklickst, Jesus ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Erstgeborener, dann haben manche gesagt, das klingt ja, als wäre Jesus geboren, ist also zuerst Gott da gewesen und später hat er Jesus gemacht, bevor er alles andere gemacht hat, so haben manche Menschen gedacht. Und darüber haben Theologen und Christen gestritten in der Kirchengeschichte. Und der Streit war letztlich um einen einzigen Buchstaben, den seht ihr in Rot vielleicht. Ich habe es versucht, ihn in Rot deutlich zu machen. Es gab die Frage in der Theologie, ist Jesus Gott oder ist er Gott nur ähnlich, weil Gott der Höchste ist und alles andere geschaffen hat, auch Jesus. Und da haben sich Christen gefetzt, lange. Und manchmal fragt man, kann ein Buchstabe so wichtig sein, dass sich Christen darüber uneinig sind und Streit anfangen? Und für Paulus ist deutlich, dieser Buchstabe ist entscheidend. Also entscheidend, dass er nicht da ist und nicht, dass er da ist. Denn Paulus sagt, Jesus ist nicht nur Gott ähnlich, er sagt, Jesus ist Gott. Der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Eine theologisch ganz wichtige Unterscheidung. Und wenn Jesus dieses Wort Erstgeborener gebraucht, dann sind wir auf dem falschen Dampfer, wenn wir eben das so denken, dass Gott zuerst war und Jesus gemacht hat. Erstgeborener ist eine ganz andere Kategorie von Begriff. Das ist eine Rangbezeichnung. Da geht es darum, um höher und tiefer Ordnung. Das ist ein Zeichen der Stellung. Der Erstgeborene in der Familie, der wirklich Erstgeborene, wenn man mehrere Brüder hatte, das war der, der die höchste Stellung in der Familie hat. Wenn der Vater oder die Eltern starben, hatte der Erstgeborene sozusagen die Rechte des Vaters übernommen und ist in die Rechte des Vaters getreten. Er hatte dann die Familienangelegenheiten zu entscheiden. Das war der Erstgeborene. Der Erstgeborene, der hatte besondere Rechte und über die besonderen Rechte, darum geht es. Denn in einem anderen Zusammenhang wird zum Beispiel einmal David Erstgeborener genannt, der König David. Wir lesen das im Psalm 89. Und ich will ihn, David, zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden. Ne? Merkt man, der Erstgeborene ist ja nicht, dass jetzt David vor allen anderen Königen auf die Welt gekommen wäre, sondern er ist der Höchste über alle Könige, das soll er werden. Oder der Messias, der wird hier vielleicht auch schon angedeutet. Aber der Erstgeborene, den muss man anders denken, als wir es vielleicht in erster manchmal so verstehen. Selbst Gott, es gibt einen Rabbi, der heißt Rabbi Bechai, und der spricht selbst von Gott, dem Vater von Yahweh, als Erstgeborenen der Welt. Und ist ja klar, dass Gott nicht geboren wurde. Hoffe ich, dass man das so versteht. Also, was will Paulus damit sagen, wenn er von Jesus als Erstgeborenen oder Ersten spricht? Er sagt, Jesus gehört auf die Seite Gottes. Der ist nicht geschaffen, der ist nicht Geschöpf, sondern der ist Gott gleich. Gott, Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Wir feiern dieses Jahr, wir werden das im November auch hier eine Veranstaltung zu haben, 1700 Jahre Bekenntnis von Nicäa, das nicäische Glaubensbekenntnis. Und dort 325 nach Christus haben die Christen sich nämlich darauf geeinigt, dass Jesus nicht wesensähnlich mit Gott ist, sondern dass er ganz Gott ist. Wenn Jesus nicht Gott ist, wird er dir letztlich auch nicht helfen können. Dann brauchen wir unverzichtbar immer den Vater als höchste Autorität. Dann ist Jesus eben nicht Gott. Und Paulus, nochmal, das ist wirklich wichtig, er sagt, Jesus ist ganz Gott. Wenn wir Jesus begegnen, begegnen wir dem Vater. Und diese Rangstellung heißt, Jesus steht über allem, an der Seite Gottes, an der Seite des Vaters, über allem erhöht, der Höchste. So groß ist Jesus. Und ich finde das erstaunlich, wie Paulus uns das, man kann schon fast sagen, eintrichtern möchte, damit wir das wirklich verstehen. Ein drittes, der Paulus ist immer noch nicht fertig. Es gibt ja immer Leute, die brauchen länger, der muss noch Dinge 3, 4, 5 Mal sagen. Ne? Und Paulus, ich gehöre da wahrscheinlich auch zu, ne? Und darum hat Paulus auch verschiedene Zugänge. Und jetzt sagt er noch als drittes, Jesus ist Ursprung, Mitte und Ziel der Schöpfung. Jesus, also hier wird gesagt, dass Jesus bei der Schöpfung beteiligt war. Na, wenn er beteiligt war, kann er kein Geschöpf sein. Der Jünger Johannes, der gibt uns das zum Beispiel mit in Johannes 1. Da sagt er das mit diesen Worten, im Anfang war das Wort, Logos. Und der Logos, das Wort, war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Wir erinnern uns an die Schöpfungsgeschichte. Ich glaube, 9-mal heißt es, Gott sprach, es werde und dann es ward. Alle Dinge sind durch das Wort gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und dann in Vers 14 setzt Paulus den Logos gleich mit Jesus. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Gott ist an der Schöpfung beteiligt. Ich habe euch ein Video mitgebracht, das uns mal zeigt, wie groß die Schöpfung ist, dass man mal versteht, wir reden immer über das große All. Ich hoffe, das Video, das geht 2 Minuten, aber ich finde es erstaunlich, weil es uns zeigt, wie groß Jesus ist, wenn er an der Schöpfung beteiligt ist. Wir schauen da mal rein. Thank you. So groß ist Jesus. Ist das nicht toll, dass Gott den Makrokosmos und den Mikrokosmos all das geschaffen hat? Finde ich ganz erstaunlich. Und dann sagt Paulus, das ist nicht nur durch ihn geschaffen, sondern sogar für Jesus geschaffen. A.T. Robertson hat dazu mal gesagt, die Beständigkeit des Universums ruht also nicht mehr auf, weit mehr auf Christus als auf der Schwerkraft. Es ist auf ein Christus-zentriertes Universum. Wenn du also nachts die Sterne anschaust und die Sonnen am Himmel siehst und die Planeten, die man sehen kann, dann durch Jesus zieht all das seine Bahn. Und wenn du im Wald spazieren gehst und findest ein kleines Blümlein, das versteckt ist, von niemand gesehen wird, außer von dir, durch und für Jesus ist auch dieses kleine Blümlein geschaffen. So groß ist unser Herr. Es ist durch ihn erschaffen, für ihn erschaffen und wird durch ihn erhalten. Alles dreht sich um Jesus, sagt Paulus. Das ganze Universum dreht sich, also unsere Planeten drehen sich um die Sonne. Das Universum dreht sich sozusagen um Gott. Der Mittelpunkt ist Jesus. Und weil Paulus weiß, dass manche immer noch nicht verstanden haben, sagt er noch mal was dazu. Er sagt auch, Jesus ist der Herr über alle Mächte. Der spricht von Mächten und Gewalten, die es manchmal gibt, wo Leute Angst vorhaben. Und sagt, wenn Jesus der ist, den ich euch gerade beschrieben habe, der all das gemacht hat, dann ist er auch der Herr über alle Mächte, weil dann sind die auch geschaffen. Und er sagt also, von Mächten hast du nichts Schlimmes zu befürchten, wenn Jesus auf deiner Seite ist. Und er sagt, von den Mächten hast du auch nichts Gutes zu erwarten, was dir nicht Jesus besser oder mehr geben könnte. Du musst also nicht den Umweg um irgendwelche Mächte oder Gewalten tun. Also der erste Punkt, zusammengefasst, so groß ist Jesus. Und die Anwendung für dich und mich, wenn Gott all das trägt und hält und geschaffen hat, dann hat er auch dich geschaffen und trägt und hält auch dich mit deinem Leben und all dem, was dich so umtreibt. Eine ältere Christin, die von einem Pastor besucht wird, die im Sterben liegt, die sagt ihrem Pastor, ich habe versucht, so viel selber zu halten, zu tragen, meine Gesundheit, meine Familie. Ich wollte immer alles zusammenhalten und jetzt kann ich nicht mehr. Und dann sagt sie aber erfreut, aber ich brauche es auch gar nicht mehr, denn Jesus, der hält mich und das reicht. Nimm das mit, Jesus hält, das reicht. Der zweite Gedanke, der uns begegnet, in Christus versöhnt. Paulus sagt, dieser Jesus, der all das gemacht hat, dem war das nicht genug, sondern er hat jetzt sogar noch die Welt, die aus den Fugen geraten ist, durch den Sündenfall wieder mit sich versöhnt. Der Mittelpunkt, der Wendepunkt, muss man sagen, der Geschichte ist also Kreuz und Auferstehung. Und weil Jesus für dich und für mich gestorben ist, sind wir heute hier. Und das sagt es der Gemeinde auch mit verschiedenen Worten wieder. Er spricht davon, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Dieses griechische Wort Haupt, das bedeutet Kopf, Ursprung oder Führer. Er sagt also, der Leib, der wird vom Kopf beherrscht. Der Chef in der Gemeinde bist nicht du, das bin nicht ich, das ist nicht der Ältestenkreis, das ist nicht jemand, der meint, er sei es, sondern der Kopf der Gemeinde ist Christus. Der ist der, der der Gemeinde sagt, wo es lang geht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Christen auf ihn hören. Kopf heißt aber auch, dass er der ist, der vom Kopf, der versorgt die Glieder mit Energie, der gibt Befehle, der steuert den ganzen Leib. Der Kopf ist der, der also auch den Leib versorgt mit dem, was er braucht. Paulus sagt den Christen damit, wenn Jesus euer Haupt ist, was rennt ihr dann immer rum und sucht irgendwelche Mächte oder Gewalten? Geht zu eurem Herrn. Der ist doch da. Das ist doch dein Kopf, dein Haupt. Er versorgt mit allem, was nötig ist. Und er macht auch etwas deutlich, wenn Gott unser Ursprung ist, Es gibt Gemeinde nur wegen diesem Kopf. Ein Verein funktioniert andersrum. Da treffen sich Menschen, die eine gemeinsame Vision haben, die gründen einen Verein. Die Kirche ist nicht so entstanden, sondern da war das Haupt und hat gesagt, ich gründe mir ein Volk. Ich sammle Menschen zusammen. Das ging vom Haupt aus. Er ist der Ursprung der Gemeinde. Und ohne das Haupt kann christliche Gemeinde nicht sein. Also eine Gemeinde, in der Jesus nicht mehr vorkommen darf, ist vielleicht dem Namen nach noch eine Kirche, aber es ist keine Kirche mehr. Darum ist es so wichtig, das im Blick zu halten. Paulus sagt, er ist der Erste aus den Toten. Da steht auch wieder das Wort Erstgeborene. Das heißt also, Jesus ist auch wieder übergeordnet dem Tod. Er ist wirklich der Erste, der lebendig geworden ist, aber er ist auch der, der stärker ist als der Tod. Das letzte Wort in deinem und meinem Leben spricht kein Arzt, spricht nicht irgendjemand, der dir am Todesbett sitzt. Das letzte Wort in deinem Leben spricht Jesus. Und er wird eben dann zu dir sagen, schön, dass du zu Hause bist. So groß ist Jesus. Und weil Jesus der Erste ist und stärker ist als der Tod, ist er zwar der Erste, aber es werden viele folgen. Es sind schon viele gefolgt und es werden noch viele nachkommen. Ein drittes sagt er ihnen. In ihm wohnt die Fülle Gottes. Wieder macht er deutlich, Jesus ist ganz Gott, darum wohnt ja in ihm die Fülle Gottes. Und auch das ist für uns wichtig, wenn es uns um Fülle, um Vollmacht geht. Die Fülle Gottes, die findest du nicht in der Kirche. Du findest sie nicht in einem Priestertum. Du findest dich nicht in einem Gebäude, das sich Kirche nennt. Du findest die nicht in einem Sakrament. Du findest die auch nicht in den Heiligen, höchstens, dass dir mal Jesus durch sie begegnet. Aber die Fülle begegnet dir nicht in den Heiligen, nicht in Methoden oder Programmen, sondern die Fülle Gottes wohnt allein in Jesus. Also wenn du Mangel hast, dann geh zu dem, der allen Mangel stillen kann, und das ist eben unser Herr. Und dann spricht er eben von der Versöhnung. Er ist der Versöhnung mit Gott ermöglicht. Im Alten Testament wurde Jesus ja schon angekündigt, wir hören es oft in Adventszeit, der Friedefürst, Wunderrat, Ewigvater, was fehlt noch, das vierte? Gott hält, danke. Friedefürst, im Alten Testament angekündigt, Jesus ist der Friede schafft zwischen Gott und Mensch. Der Tod am Kreuz, das ist keine dogmatische Lehrformel, ne, wo man sagen muss, das halte ich für richtig, das muss man glauben, das muss man persönlich annehmen. Ich muss mich darunter stellen. Der Tod am Kreuz ist die Tat, die die Welt geändert hat, verändert hat. Außer Jesus, sagt Paulus den Kolossern, bedarf es nichts, was ihr braucht, um gerettet zu werden. Und er sagt ihnen, außerhalb von Jesus findet ihr auch nichts, was euch rettet. Und das gilt nicht nur für die Kolosser, das gilt auch für dich und mich. Denn er sagt, Jesus hat unsere Schuld gesühnt. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, der Soldat James Ryan. Da ist ein Soldat hier in Europa, ich weiß nicht, ob in Deutschland, auf jeden Fall in Europa, wird einberufen. Das Traurige ist, alle seine Brüder sind schon im Zweiten Weltkrieg gestorben. Und als das auffällt, dass er der letzte Sohn ist, schickt man andere Soldaten, die ihn retten sollen. Und um ihn zu retten, sterben verschiedene andere Soldaten. Und ein Soldat, der am Sterben liegt, sagt ihm, verdiene dir, dass wir dich gerettet haben. Und dann sieht man am Ende die Szene, wie der Soldat James Ryan am Soldatenfriedhof, am Grab dieses Soldaten steht und sich selber fragt, habe ich es verdient? Und Gott wird dir diese Frage nicht stellen, weil er weiß, wir haben es letztlich alle nicht verdient, darum bekommen wir es geschenkt. Unverdient, aus reiner Gnade. Jesus sagt, es ist vollbracht. Du musst dir es nicht verdienen. Ich finde das so befreiend, dass ich weiß, ich darf bei Jesus sein, weil es vollbracht ist. So groß ist Jesus. Er hat uns die Rechtfertigung zugesprochen, vor Gott gelten wir als rein. Und er sagt, das ist der Weg für alle Menschen, der ist bereitet. Gott hat die Welt im Prinzip schon versöhnt. Das bedeutet nicht, dass jeder gerettet ist, aber dass jeder das jetzt annehmen kann. Der Mensch, der Weg der Rettung ist für alle Menschen da und man kann ihn annehmen. Und darum schreibt Paulus später in 2. Korinther 5, Vers 20, wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Ich möchte dich fragen, ich kenne nicht jeden, ist das für dich klar, dass Jesus die Versöhnung für dich bereit hat? Falls du Jesus noch nicht kennst, als persönlichen Herrn und Retter, lade ich dich heute einfach stellvertretend für Jesus ein, der sagt, das möchte ich dir schenken, das kannst du haben. Das musst du nicht selber verdienen, du darfst es einfach annehmen. Hermann Traub, ein verstorbener Pfarrer, der formuliert diese Einladung so: Nehme alle deine offenen Rechnungen aus dem Ordner deines Lebens und gib sie dem, der sie längst ans Kreuz geheftet hat, Jesus. Nimm alle deine offenen Wunden und verstecke nichts aus deinem Leben, halte sie dem hin, der sie längst durch sein Leiden am Kreuz geheilt hat, Jesus. Nehme alle deine Vorurteile und behalte nichts zurück, sie blockieren dein Leben, bring sie mit, lass dich versöhnen am Kreuz durch Jesus. Also diese Einladung möchte ich am Ende dir nochmal mitgeben. Der dritte und letzte Gedanke, der ist etwas kürzer, der heißt, in Christus bleiben. Denn Paulus macht jetzt deutlich, er schildert nochmal den Gegensatz. Er sagt, ihr wart von Gott entfremdet. Ihr wart in Feindschaft, lebtet ihr gegen Gott, als ihr ihn noch nicht kanntet. Wir wollten von Gott nichts wissen, wir fanden das doof, wenn Leute über den Glauben gesprochen haben. Wir haben uns lächerlich gemacht über Gott, über Jesus vielleicht. Einst waren wir solche Menschen und sagt, aber jetzt seid ihr anders. Jetzt seid ihr versöhnt, Kinder, Heilige, versöhnte Menschen. Ihr habt einen neuen Eigentümer, einen neuen Herrn. Das war der Lernvers der letzten Woche. Wer möchte, darf den nachher aufsagen, beim Predigt-Nachgespräch. Da hieß es ja, er hat uns aus der Macht des Finsternis versetzt in das Reich des Lichts. Also Melanie hat das so, mir war mir nicht aufgefallen, da steht Macht und Reich. Der Böse hat nur Macht, aber Jesus hat ein Reich des Lichtes und da dürfen wir leben. Was für ein Umzug. Der Wilhelm Busch erzählt das mal so mit solchen Worten, dass wir uns nichts machen lassen sollen. Er sagt, der Teufel verdreht manchmal alles und der macht den Menschen deutlich oder möchte ihn deutlich machen. Der Teufel hat es fertig bekommen, in Tausende von Köpfen die Dinge völlig zu verwirren. Er sagt, es gibt unzählige, die fürchten ganz schrecklich eine Bekehrung. Und zwar deshalb, sie fürchten, damit kämen sie aus der heilen, hellen, frohen Welt in eine finstere, enge Höhle. Und dann sagt der Wilhelm Busch so schön, eine Bekehrung führt uns nicht aus der Sonne in die Dunkelheit, sondern umgekehrt, von der Finsternis ins Licht. Wer sich dem Herrn Jesus klar ausliefert, der ist wie ein Gefangener, dem die Türen aufgetan sind, wie einer, der aus der düsteren Zelle in die helle Sonne läuft. Dann gibt's nichts Helleres, Freundlicheres und Schöneres als das Reich des lieben Sohnes Gottes. So groß ist Jesus. Ich finde, umfassender kann unser Reichtum gar nicht sein, den Jesus uns schenkt. Und er sagt sogar, er will uns heilig und makellos vor Gott hinstellen. Durch das Kreuz geschieht das ja, durch die Versöhnung. Jesus hat es in die Hand genommen. Und manchmal, wenn ich mich sehe, denke ich, ja auch vielleicht so menschlich, hätte ich das verdient. Heilig, makellos bin ich leider oft nicht. Und wisst ihr, dann tröstet mich, dass nicht das zählt, was ich denke, sondern was Jesus sagt. Und in Philippa formuliert er das so schön mit diesen Worten, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Christi Jesu, bis Jesus wiederkommt. Auch wenn es die 10. Wiederholung ist, so groß ist Jesus. Und was haben wir zu tun? Sollen wir jetzt gar nichts tun? In dem Sinne, Gott tut ja schon alles. Da hat ein Kommentar zu gesagt, so denken Holzklötze, aber nicht Menschen. Das hat Gott uns nicht zugemutet, sondern weil Jesus uns liebt, dürfen wir ihn ja zurücklieben. Sollen wir ihn auch lieben? Wir sollen an ihm bleiben. Ich bitte euch mal, euren Bauchnabel oder den des Nachbarn, wahrscheinlich ist es einfacher, den eigenen, mal anzufassen. Beim Nachbarn könnte das schwierig werden. Außer ihr kommt nicht mehr dran, aber das wäre ein anderes Problem. Also, dieser Bauchnabel ist eine Erinnerung daran, dass wir verbunden waren durch eine Nabelschnur mit unserer Mutter. Und als wir geboren wurden, brauchten wir diese Verbindung nicht mehr. Bei Jesus ist es anders. Diese geistliche Nabelschnur zu Jesus, die soll bleiben. Da müssen wir verbunden bleiben. Die darf man nicht durchschneiden und sagen, ich komme allein zurecht, sondern die Verbindung muss bleiben. Weil so wie ein Baby durch die Nabelschnur der Mutter versorgt wird, werden wir versorgt aus der Beziehung mit Jesus. Ein letztes Zitat von Hans-Joachim Eckstein. Es gibt nur einen, von dem man uneingeschränkt sagen kann, dass er ein guter Christ ist, Jesus Christus selbst. Wir anderen sind es in dem Maße, wie Christus durch uns leben kann, dass die Nabelschnur mit Jesus verbunden ist. Das sagt er den Leuten. Und er sagt, bewahrt den Glauben, haltet daran fest, lasst euch das nicht wegnehmen von irgendwelchen Irrlehrern, die euch irgendwas erzählen, die Jesus klein machen wollen, sondern bleibt mit ganzem Herzen daran. Jesus ist unserem Glauben würdig, er ist unsere Liebe würdig, er ist unsere Hingabe würdig und er ist unsere Verehrung würdig. Der dreieinige Gott, dem steht all das zu. Ich komme zum Schluss. In Christus allein, das ist die Mitte unseres Glaubens. Ich hoffe, das wurde deutlich. Das will Paulus, nicht nur ich, das wollte Paulus, glaube ich, so deutlich machen, den Kolossern. Das reicht. Und er hat es mit diesen drei Gedanken gesagt. Christus ist der Herr und Erhalter der Schöpfung. Das heißt, in ihm bist du gehalten. Er hat gesagt, Christus ist der Herr der Gemeinde. Und der Kern war, in Jesus bist du versöhnt. Da bist du Kind Gottes. Und er hat gesagt, Christus ist unser Fundament, der uns erhält, an dem wir bleiben sollen, mit dem verbunden sein müssen. Bleib an Jesus dran. Also, haben wir einen kleinen Jesus? Nein, wir haben einen großen Jesus. Wir haben so einen großen Jesus, so lesen wir in der Bibel, vor dem die Dämonen zittern, die Pforten des Totenreiches aufspringen und Sturm und Wogen verstummen müssen. So groß ist Jesus. Und zum Schluss möchte ich euch einen Lernvers für heute mitgeben aus dem Kolosser, für die, die Lust haben, ist immer freiwillig. Kolosser 1, Vers 20, durch ihn, also Jesus, hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Kolosser 1, Vers 20. Glaubt mir, es fiel mir schwer, einen Vers rauszuziehen, weil alle, man kann da eigentlich keinen rausziehen. Ich wollte euch nicht alle 5 auswendig lernen lassen vom Lied. Aber wer möchte, darf das auch machen, das ist kein Schaden. Diesen Vers, wenn ihr Lust habt, lernt ihn auswendig. Das ist der Kern dessen, was wir glauben. Amen. Jo, wir werden das jetzt auch nochmal als Lied hören. So schön ist Jesus. Ihr habt das schön ausgesucht, dass wir das jetzt so singen dürfen. Aber vorher möchte ich noch einmal beten. Herr, ich danke dir, dass du so groß bist. Wir haben keinen kleinen Jesus, sondern wirklich einen großen Jesus, der Gott selbst ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist das, was Christen glauben, was uns als Christen ausmacht, woran wir uns halten, was trägt und hält. Und ich danke dir, dass du die Welt geschaffen hast. Alles ist auf dich hingeschaffen. Das ist manchmal so erstaunlich, wie mächtig du bist. Wir können das gar nicht fassen. Und ich danke dir, dass du da nicht geblieben bist in der Ferne, fern von uns als der Mächtige, sondern wir haben es gehört, du warst auch der Erstgeborene aus den Toten, bist für uns gestorben, hast uns mit Gott versöhnt und da können wir nur danken, dass du unser Haupt bist und nicht irgendjemand anders. Und hilf uns, dass wir so an dir verbunden bleiben wie ein Baby mit der Mama durch die Nabelschnur, dass wir da das nicht kappen oder ersetzen wollen, sondern dass wir uns ganz an dich binden. Das wird zum Segen für uns und auch für andere Menschen. Und das ist das, was wir brauchen. Und wir wollen dich loben und preisen. Und das wollen wir jetzt auch mit diesem Lied tun. Amen.